Das ist eine neue Evolutionsstufe des Internets und mit dem Einsatz von Blockchains kann man auf einmal Werte und Vertrauen austauschen, was sie ja heutzutage auch schon können, aber heutzutage läuft das meistens halt über Intermediäre. In dieser Welt ist es rein theoretisch möglich, komplett auf Intermediäre zu verzichten.
The Portfolio People.
Liebe Portfolio People, mein heutiger Gast ist so etwas wie ein Architekt der Zukunft. Beim altehrwürdigen Bankhaus Metzler, das dieses Jahr sein 350. Jubiläum feiert, plant Hendrik König die Finanzwelt von morgen. Sein Bauplan? Die Blockchain-Technologie, die wie ein Fundament für eine neue Art des Bankings dienen soll. Assets sollen tokenisiert, Prozesse digitalisiert werden. Doch dieser Bauplan muss sich auch den Bauvorschriften, sprich der Regulatorik, stellen. Und welche Statik braucht es, damit der europäische Blockchain-Standort nicht ins Wanken gerät? Über diese und weitere Themen spreche ich heute mit Hendrik König. Mein Name ist Christoph Fröhlich und ich wünsche viel Spaß beim Gespräch. Risikohinweis: Die Inhalte dieses Podcasts beinhalten keine Kaufempfehlungen, sondern dienen ausschließlich der Information und Unterhaltung. Es handelt sich dabei um keine Anlageberatung. Und jetzt geht's los. Herr König, Metzler feiert dieses Jahr seinen 350. Geburtstag. Glückwunsch an dieser Stelle. Nun sind eine jahrhundertelange Geschichte allein jetzt kein Wert. Die Kollegen vom Paradeplatz in Zürich können ja auch ein Lied davon singen. Wie stellt man sicher, dass man einerseits ein jahrhundertealtes Erbe bewahrt und zugleich fit für die Zukunft bleibt, sich also nicht im "das haben wir schon immer so gemacht" verfängt?
Ja, vielen Dank erstmal für die Einladung zum Podcast und auch vielen Dank für die Glückwünsche. Ich nehme die mal für das ganze Bankhaus entgegen. Wir sind natürlich für den Zukunftspart sozusagen halt zuständig, das Digital Assets Office hier beim Bankhaus Metzler. Wir haben uns halt dementsprechend natürlich, tragen wir eine sehr lange Historie mit uns mit, die halt auch schon durch mehrere Krisenzeiten halt begleitet hat und viele technologische Paradigmenwechsel oder andere Wechsel in der Geschichte, die wir da erfolgreich gemeistert haben. Und wir müssen natürlich halt auch immer in die Zukunft schauen, weil, wie gesagt, auch insbesondere auf der technologischen Seite ändert sich die Welt halt immer. Und deswegen war unser Vorstand halt auch schon sehr frühzeitig an dem Thema Digital Assets zum Beispiel halt dran, hat das als ein Strukturthema erkannt, auch in das Haushalt reingebracht und halt das Digital Assets Office ins Leben gerufen. Und das ist unseres Erachtens halt auch ein wichtiger Punkt, das erstmal top-down so zu erkennen und es halt auch als eine Stabsstelle sind wir halt aufgesetzt, ins Haus zu bringen, um dementsprechend dieses Strukturthema dann auch zu begleiten, um, wie gesagt, für den nächsten technologischen Paradigmenwechsel unseres Erachtens dann halt auch frühzeitig vorbereitet zu sein.
Jetzt sagen Sie, das ist top-down auch gedacht. Also kommen wir mal direkt zu Ihrer Unit, dem Digital Assets Office. Gab es da irgendeinen ausschlaggebenden Moment für Metzler, für den Vorstand, sich intensiver mit Technologien wie Blockchain und Tokenisierung auseinanderzusetzen?
Also wir beschäftigen uns immer natürlich mit Themen und Trends. Die Frage ist natürlich halt immer, wann geht man das Ganze stärker an, wann versucht man das Ganze zu institutionalisieren. Wir haben unsere Unit ja gut vor rund anderthalb Jahren ins Leben gerufen, aber Sie können sich vorstellen, dass im Vorfeld für so eine Entscheidung natürlich halt erstmal ganz andere Gespräche geführt werden müssen im Haus, um das Thema halt auch überhaupt an diese Stelle zu kriegen. Deswegen hat schon eine sehr lange Vorlaufzeit da dementsprechend halt auch ja Bedarf, um sich halt auch mit den relevanten Stakeholdern im Haushalt abzustimmen. Aber das fanden wir, haben wir halt bottom-up-mäßig über einzelne Kollegen im Haus in unterschiedlichen Bereichen, die sich schon mal mit dem Thema beschäftigt haben, in so einer ja, Taskforce, die erstmal in Anführungszeichen so ein bisschen ehrenamtlich halt war, die sich zusammengefunden haben, insbesondere über die Digitalmanufaktur, wo wir dieses Thema dann zuerst aufgebracht haben. Und so konnte das entsprechend halt intern Momentum aufnehmen und ist dann halt auf den Teil schon ja, schnell für so ein großes Thema beim Vorstand dann halt gelandet und der hat auch sofort dann dementsprechend halt die Notwendigkeit erkannt, weil das ist halt so vom Zeitablauf gerade dann in den Punkt halt gekommen, wo die Welt sich halt auch mit Corona beschäftigt hat und sehr viele Zukunftsthemen sozusagen halt 5 Jahre nach vorne geholt werden mussten, weil wie gesagt halt auf einmal viele Leute dann halt zu Hause waren, von zu Hause arbeiten mussten und viele Digitalisierungsthemen, wie gesagt, auf einmal sehr relevant geworden sind. Und in dieser Zeit hat das Ganze natürlich das auch nochmal verstärkt, dass dann halt so ein Thema, also wenn wir uns jetzt noch mehr sozusagen in der digitalen Welt bewegen, dass dann auch auf einmal digitale Eigentumsrechte und digitale Werte halt auch für die Menschen halt noch relevanter werden und auch für andere Zukunftsthemen, dass zum Beispiel Maschinen viel stärker autonomer miteinander Werte austauschen, Vertrauen austauschen. Das sind halt all solche Themen, wo Blockchains dann dementsprechend halt relevant werden. Und dadurch war das halt, wie gesagt, ja, viele Punkte, die da zusammengekommen sind, dass es dann halt so schnell Fahrt aufgenommen hat bei uns. Aber wie gesagt, wir beschäftigen uns natürlich halt mit all diesen übergeordneten Themen halt sowieso halt immer. Aber die Frage ist halt immer, wann nimmt es dann halt wirklich Fahrt auf, dass eine Institutionalisierung einhergeht.
Kommen wir mal direkt zu Ihnen. Können Sie sich noch an den Moment erinnern, in dem Ihnen klar wurde, dass digitale Assets, die Blockchain-Technologie an sich, dass das mehr ist als nur ein vorübergehender Trend? Ich meine, das Thema wabert ja seit dem Beginn des Bitcoins, so nach der Finanzkrise. So, wann haben Sie gemerkt, okay, das ist jetzt nicht nur ein kurzfristiger Hype?
Natürlich war mir Bitcoin über irgendwelche Zeitungsartikel, hat auch schon mal 2012 oder 2013 geläufig. Da hatte ich es aber selber dementsprechend halt damals auch noch abgetan, als das ist halt keine Ahnung was. Und ich weiß nicht, ob das Staying Power hat.
Da waren Sie nicht allein.
Ja, genau. Ein paar haben es auch damals halt schon erkannt. Gut, es sind dann natürlich halt auch noch viele andere Sachen halt passiert. Aber man merkt halt dementsprechend, und ich habe früher bei uns halt die Aktienstrategie im Capital Markets Bereich verantwortet und auch das Quant-Team im Capital Markets Bereich. Dementsprechend war ich sowieso schon immer halt Top-Down und Data Analytics geprägt. Das steckte bei mir halt so im Blut. Und irgendwann habe ich dann halt gemerkt, auch aus der Preisfluktuation, dass dementsprechend diese Asset-Klasse in Form von dem Preis halt immer dementsprechend Aufschwung hat. Das ist runtergegangen, aber es ist halt nie gestorben, wie es halt manchmal gesagt worden ist. Und über diesen finanziellen Aspekt, beziehungsweise dann halt auch dieser Begriff digitales Gold, bin ich halt irgendwann mal so in dieses besagte Crypto-Rabbit-Hole halt reingefallen. Also man hat sich es dann mal wirklich einmal angeguckt und dann fand man es dann doch irgendwie halt mal interessant und dann hat man zwei Fragen geklärt und 10 neue Fragen sind halt wieder aufgetaucht und so ist man dann dementsprechend dann da halt reingetaucht und wo man dann auch wirklich dementsprechend halt verstanden hat, dass es jetzt wesentlich mehr ist als einfach nur eine Kryptowährung. Also es ist jetzt auch kein Fehler, dass Bitcoin einmal mit einem großen B geschrieben wird und einmal mit einem kleinen B, weil das große B steht halt für das Bitcoin-Netzwerk. Also unseres Erachtens jetzt nicht Bitcoin, aber Blockchain selber als eine mögliche neue Evolutionsstufe des Internets, über das man dementsprechend halt Werte und Vertrauen austauschen kann. Und das kleine B ist dann sozusagen halt die Währung, die ich halt benutzen muss, um dieses Netzwerk mit diesen neuen Möglichkeiten halt dementsprechend halt zu nutzen. Und das waren alles solche Sachen, die werden, wie gesagt, also bei mir fing es an 2016 in diesem Hype, der dann halt nochmal hochkam, der dann danach ja halt auch wieder in einem sehr rapiden Kursabsturz dann dementsprechend halt geendet ist. Aber wie gesagt, man ist halt nie wieder auf Lows zurückgefallen, die man da vorne im Zyklus halt gesehen hat. Und so habe ich es mir dann dementsprechend oder bin ich dann in dieses Thema halt reingegangen, wo ich gemerkt habe, okay, wenn es jetzt nicht auf Null geht, jetzt zum dritten Mal aber schon nicht, vielleicht steckt halt irgendwas dahinter. So habe ich es mir angeschaut und man kann es auch eigentlich wirklich nur verstehen, wenn man sich halt wirklich mit dem Thema sowohl ja in der Praxis halt beschäftigt, als Alter auch dementsprechend sich wirklich halt in die Thematik halt einliest.
Jetzt wollen wir gar nicht über den Kurs von Bitcoin an sich eher gucken, sondern mal über das, was jetzt damit möglich ist. Da reden wir über Tokenisierung von Fonds, wir reden über Smart Contracts. Was kann ich mir da überhaupt genau darunter vorstellen? Also können Sie ein Beispiel geben, wie diese Technologie oder diese Technologien in Ihrem Haus bereits Anwendungen finden oder demnächst finden können?
Ja, sehr gerne. Also ich hatte es ja schon angesprochen, also unser Digital Assets Office gibt es jetzt ungefähr seit 1,5 Jahren. Um das ganze Thema natürlich halt auch in der Bank, in die einzelnen Bereiche halt reinzutragen, hilft es natürlich bis zum gewissen Maße halt dementsprechend das Ganze auf einer Education-Basis in Form von PowerPoint-Präsentationen den Kollegen halt nahezubringen. Aber besser ist es natürlich halt auch dementsprechend einzelne Use Cases, Proof of Concepts dementsprechend halt einzuleiten. Und da haben wir in der Zeit halt auch schon einiges gemacht. Wir waren zum Beispiel die erste Bank in Deutschland, die unter der Krypto-FAF da einen tokenisierten Voranteilsschein halt rausgebracht haben. Das sind natürlich noch alles erste Anfänge, weil dementsprechend halt hier eine Vorhülle tokenisiert worden ist.
Aber was ist der Vorteil?
Richtige Synergieeffekte ergeben sich halt wirklich erst. Sie hatten Smart Contracts und alles Mögliche halt angesprochen, dass sie, wenn sie die Hülle, die Assets und die Cash-Seite dementsprechend, also Stichwort digitaler Euro, Stablecoins, halt wirklich alle auf der gleichen interoperablen Tech-Struktur laufen haben, die über Blockchains, wenn sie halt dementsprechend auf die großen Base-Layer-Blockchains wie Ethereum oder sowas dann halt schauen, halt dementsprechend rund um die Uhr halt laufen, T plus 0 setteln und ein Teil programmierbar sind, was in der alten Welt halt nicht der Fall ist. Also wir vergleichen es halt immer, wenn man darüber spricht, das ist eine neue Evolutionsstufe des Internets unseres Erachtens auf der gegenwärtigen Internetpyramide. Und mit dem Einsatz von Blockchains kann man auf einmal Werte und Vertrauen austauschen, was sie ja heutzutage auch schon können. Aber heutzutage läuft das meistens halt über Intermediäre. In dieser Welt ist es rein theoretisch möglich, komplett auf Intermediäre zu verzichten, weil das über die dezentralen Netzwerke halt dementsprechend passieren kann. Wenn Sie in diesem Gedanken halt sind und das zu der Kommerzialisierung des Internets halt damals vergleichen, dann muss man aber auch sehen, wir sind halt ungefähr Stand 1999, wenn man die gegenwärtigen Wallet-Usern zu den damaligen Internet-Usern vergleicht. Also noch ganz, ganz am Anfang, aber die große Vision ist halt das, was ich gerade aufgezeigt habe, die Assets zu tokenisieren, Hüllen zu tokenisieren und die Cache-Seite zu tokenisieren. Und dann kann es halt, wie gesagt, dementsprechend halt A, sehr große Synergieeffekte geben, weil viele Sachen, die heutzutage noch manuell ablaufen oder teilweise in Anführungszeichen teildigitalisiert, dann wirklich global rund um die Uhr programmierbar noch mehr Digitalisierungsstufen eingebaut werden können und zusätzlich ergeben sich daraus auch dementsprechend halt komplett neue Geschäftsmöglichkeiten. Also auch da wieder ein Beispiel im Vergleich zum Internet, weil unseres Erachtens ist das noch so ein technologischer Paradigmenwechsel, an den sich halt zumindest noch jeder irgendwie dran erinnern kann und wie er sich dann halt so langsam in unser Leben geschlichen hat. Damals, 1999, konnten sich vielleicht auch nur die wenigsten vorstellen, dass die E-Mail vielleicht mal den Postversand disruptiv beeinflussen wird. Aber heutzutage sitzen wir halt alle vor unseren Smartphones und gucken darüber Filme und benutzen das Fernsehgerät halt gar nicht mehr. Also unseres Erachtens geht es halt auch in dieser neuen Evolutionsstufe des Internets, die jetzt halt, wie gesagt, gerade erst anfängt, die gerade erst institutionalisiert wird, weil auch viele Sachen infrastrukturell ausgebaut werden müssen, halt auch schleichend dann dementsprechend in der Zukunft in diese Richtung. Aber dass da viele Sachen halt schon aufgestellt worden sind und alle Puzzleteile sowohl von der Regulatorik, auch hier in Deutschland und Europa, sehr proaktiv da dementsprechend halt schon vorangegangen worden sind, sich sehr viele Zentralbanken mit dem digitalen Euro, dem digitalen Dollar halt beschäftigen und halt auch dementsprechend große Unternehmen dementsprechend halt schon Wallet-Strukturen jetzt langsam anfangen anzubieten oder halt die Infrastruktur, merkt man zumindest, dass die Puzzleteile sind da. Diese Puzzleteile müssen jetzt, wie gesagt, halt nur noch über die Zeit dann dementsprechend halt zusammengeführt werden, damit man dann dementsprechend halt auch die kompletten neuen Möglichkeiten, Synergiepotenziale dann halt ausschöpfen kann.
Jetzt haben Sie ja Regulatorik schon angesprochen. Die regulatorischen Rahmenbedingungen sind sicherlich entscheidend für den Erfolg digitaler Assets. Wie ist denn da die Zusammenarbeit mit Regulierungsbehörden, also um diese neue Anlageklasse zu schützen oder gar zu fördern? Also wie gestaltet sich das im Alltag?
Gut, man muss halt einmal auch nochmal unterscheiden zwischen der Anlageklasse selber. In Deutschland ist das eigentlich sehr schön gemacht, dass man da bei der Anlageklasse, wenn man jetzt, wie gesagt, über Bitcoin oder Ethereum als Investment halt nachdenkt, wirklich von Kryptowerten halt redet. Und wenn man aber dementsprechend halt über die Netzwerke, also Ethereum oder Bitcoin, das Netzwerk halt spricht, wie ich das gerade auch schon mal ausgeführt habe, um das zu benutzen, um einfach nur alte Asset-Klassen über diese neuen Marktinfrastrukturschienen laufen zu lassen, dann spricht man von Krypto-Wertpapieren. Deswegen muss man da halt auch dementsprechend unterscheiden, wie man mit dem Regulator wie spricht oder wie man das halt auch dementsprechend halt einsetzen möchte. Also wir zum Beispiel haben uns jetzt am Anfang erstmal sehr stark auf die Krypto-Wertpapierseite halt fokussiert, sprich also alte Asset-Klassen wie die Anleihe, wie die Aktie, wie Fonds werden halt in Zukunft über diese neuen, viel effizienteren, mit mehr Möglichkeiten ausgestatteten neuen Marktinfrastrukturschienen laufen. Und da geht es aber natürlich darum, dass man halt die regulatorischen Rahmenbedingungen, die man halt bekommen hat, jetzt halt sozusagen begehen muss, aber zusammen rein theoretisch mit dem Regulator, weil am Ende ist es halt für alle Neuland dementsprechend. Und diesen Prozess sind wir aber auch eingegangen und werden wir halt auch weiter eingehen, dementsprechend halt mit Vorschlägen halt zu kommen, was unseres Erachtens halt sinnvoll sein kann, was zu uns passt und das dann dementsprechend natürlich auch mit dem Regulator und mit strategischen Partnerunternehmen zum Beispiel halt abzustimmen, um dementsprechend halt für uns am Ende natürlich halt auch hier das Ganze sinnvoll einzusetzen für das Bankhaus Metzler, auch hier wieder den innovativen Charakter halt nach vorne zu zeigen. Also wir hatten ja unser 350-jähriges Jubiläumsjahr angesprochen, das ist ja auch unter dem Motto Ausrichtung Zukunft. Also da muss man natürlich halt auch in die Richtung halt denken, dass man dementsprechend halt nach vorne schaut und mit dem Generationenwechsel natürlich halt auch eine neue Generation anspricht, die mit ganz anderen technischen Möglichkeiten und Bedürfnissen halt aufwächst. Also das ist da ein sehr großer Punkt, warum wir es halt machen und natürlich halt auch aus möglichen Effizienzpotenzialen und am Ende natürlich halt auch ist es unseres Erachtens, wenn man sich das halt anguckt, auch schon ein großes geopolitisches Thema halt geworden, wenn sich, wie gesagt, fast 90% aller Zentralbanken mit digitalen Währungen, digitalen Euro, digitaler Dollar halt beschäftigen, was halt wirklich die Marktinfrastrukturschienen komplett neu denken, dass man halt auch da diese proaktive Regulierung, die wir glücklicherweise in Deutschland und Europa halt haben, halt auch wirklich so bespielt, dass man dann dementsprechend natürlich halt auch als Standort weiterhin attraktiv bleibt, um dementsprechend halt talentierte Leute halt hier nach Deutschland und Europa zu kriegen und hier wieder Cluster aufzubauen für diese neue Möglichkeiten, in die diese Technologie dann halt schafft. Weil das geht halt nur dadurch, wenn man halt, wie gesagt, einen regulatorischen Rahmen hat. Man muss diese Technik halt nutzen und man muss natürlich halt auch Unternehmen haben, das dementsprechend aus den jeweiligen Regionen dann halt anfassen und angehen. Und so kann dann dementsprechend halt das Ganze auch für den Standort natürlich attraktiv sein, wo wir halt auch ein sehr großes Interesse natürlich halt daran haben, dass weiterhin der deutsche Finanzplatz Frankfurt halt im europäischen, aber auch im globalen Kontext weiterhin attraktiv ist.
Wenn Sie schon den globalen Kontext ansprechen, die internationalen Märkte sind ja nochmal sehr eng miteinander verknüpft. Wie realistisch, oder helfen Sie mir da einfach mal auf die Sprünge, wie realistisch ist die Vorstellung einer globalen Harmonisierung der Regulierung von digitalen Assets, sodass am Ende nicht jeder Vermögensverwalter auf seiner eigenen Blockchain irgendwie herumfuhrwerkt? Also so stelle ich mir das zumindest vor. Oder welche Hindernisse stehen dem vielleicht im Weg?
Also auch da wieder, um es zu vereinfachen, so eine Analogie zum Internet halt nochmal. Ich meine, damals hatten wir auch die Phase, das Internet per se, das TCP/IP-Protokoll ist ja auch erstmal sehr offen, jeder konnte darauf aufbauen. Und dann gab es ja diese Phase, nachdem man dann gemerkt hatte, ja, das Internet ist vielleicht doch ein sinnvoller technologischer Wandel, aber bitte macht es halt über unser Intranet. Also da auch wieder ein Walled Garden halt zu schaffen. Am Ende, wenn man jetzt mal über die Jahre dann halt guckt, hat sich dann aber das Intranet selber jetzt per se halt auch nicht durchgesetzt. Diese Phase haben wir jetzt halt auch, also in der stecken wir halt gerade drin. Also man benutzt halt wieder diesen neuen Open-Source-Layer-Blockchains, diese öffentlichen Netzwerke, auf denen man halt aufbauen kann. Natürlich versucht man dementsprechend da auch Walled Gardens und Permission halt drauf aufzubauen. Das ist auch sinnvoll aus Grund von regulatorischen Bedingungen, damit man dann natürlich halt gewisse Leitplanken halt einziehen kann für Customer Protection und so weiter. Also das ist halt alles sehr sinnvoll, aber am Ende wird sich halt wahrscheinlich halt auch da so ein kompletter Walled Garden halt auch wiederum nicht einstielen, wie damals halt auch das Intranet sich halt nicht. Also es gibt nicht 20.000 Intranets, über die das halt alles läuft. Es gibt halt das Internet, auf denen dann dementsprechend halt wieder natürlich große Unternehmen halt drauf aufgebaut haben und ihren eigenen Walled Garden halt geschaffen haben. Also das wird man meiner Meinung nach halt auch hier wiedersehen, vielleicht mit anderen Incentivierungsstrukturen, weil hier habe ich ja auch die Möglichkeiten halt direkt in diese Netzwerke mit zu partizipieren und die spieltheoretischen Mechanismen sind halt ganz andere. Aber komplett ausschließen kann man es nicht und sollte man es halt auch nicht, weil man das Ganze natürlich halt auch, um es halt massentauglich zu machen, muss man dementsprechend halt auch von der Regulatorik halt gewisse Ängste und Bedürfnisse halt von den Menschen da halt berücksichtigen. Und das kann man nicht, wenn es am Ende halt nur komplett Open Source ist. Also da machen wir jetzt uns auch keine Wunschvorstellung, sondern wir wollen ja auch sozusagen als Metzler, so stellen wir das zumindest halt bei uns intern halt auch immer dar, sozusagen eine vertrauenswürdige Brücke sozusagen halt bieten, weil man uns schon aus der alten Welt kennt mit der sehr langen Historie und wir da schon als vertrauenswürdiger Partner auftreten und halt, dass man über unsere Metzlerbrücke halt auch rein theoretisch in diese neue Welt halt reingehen kann. Für die Sachen, die wir als sinnvoll betrachten, weil nicht alles, was in der neuen Welt scheint, ist am Ende halt auch Gold.
Können wir aus Deutschland heraus denn diesen Trend prägen? Oder um die Analogie, die Sie aufgemacht haben, mit dem Internet aufzugreifen, das wurde ja auch ein Stück weit nach den Vorstellungen der großen US-amerikanischen Konzerne vorwiegend an der Westküste geprägt. Sind es dann jetzt auch vielleicht wieder die großen internationalen Asset Manager, dass die das überstülpen, ihre Vorstellungen? Oder wie frei ist das denn?
Ja, definitiv. Also ein Punkt ist dann natürlich halt, also ich bezeichne das immer so ein bisschen als so ein neues globales Tech-Wettrennen in Bezug auf, wo siedelt sich das neue Web 3.0 Silicon Valley halt an. Ich meine, wenn Sie sich heute die Marktkapitalisierung der großen Tech-Unternehmen anschauen, da sitzen die zu 65% in den USA, zu 25% in Asien und nur zu 10% leider halt hier in Europa. Mit einem neuen technologischen Paradigmenwechsel, mit einer schnellen proaktiven Regulierung, wo man hier in Deutschland und Europa definitiv auch mit der MiCA und mit dem elektronischen Wertpapiergesetz halt einen Haken dran machen kann, hat man schon den ersten guten Schritt gemacht für eine Ausgangslage. Aber damit ist das Rennen sozusagen halt noch nicht gewonnen. Man muss halt natürlich auch es dann hinkriegen, eine Corporate Adoption hinzubekommen, die dann wiederum geprägt ist von deutschen und europäischen Unternehmen, die das diese Regulatorik aufnehmen, wie wir es jetzt zum Beispiel halt gemacht haben, da auch erstmal in Vorleistung gehen, zeigen, dass das geht. Dann kommt man relativ schnell auch wieder auf den Boden der Tatsachen zurück, dass die ganz großen Synergieeffekte, die man sich halt schon alle vorstellen kann, die technisch auch schon möglich sind, aber zurzeit halt noch nicht realisierbar sind, weil diese Puzzleteile halt erstmal zusammengesetzt werden müssen. Und wenn man da dann den Atem hat, dementsprechend halt auch weiter dieses Momentum aufrechtzuerhalten, dann kann natürlich auch eine jeweilige Jurisdiktion halt Hubs bilden, wie zum Beispiel Silicon Valley. Das treibt wiederum insbesondere halt heutzutage in so einer ja noch globaleren, noch digitaleren Welt. Also ich kann ja auch halt hier über diese offenen Netzwerke halt Arbeit ausrichten für ein deutsches Unternehmen und ich kann trotzdem irgendwo anders auf der Welt halt sitzen. Das ist ja hier noch viel besser möglich, als es halt damals im Internetzeitalter der Fall war. Aber dafür muss sozusagen dieser, ich nenne es mal Flywheel-Effekt, der erstmal über so eine proaktive Regulierung kommt, dann auch weiter fortgeführt werden. Weil sonst kann es halt natürlich passieren, dass sich halt positive Aspekte, die jetzt halt meinetwegen in der MiCA oder in anderen regulatorischen Frameworks, die in Deutschland auf den Weg gebracht worden sind, halt in anderen Jurisdiktionen abgeguckt werden. Und da kommen dementsprechend halt, da ist dann die Corporate Adoption halt schneller und dann ist, wie gesagt, halt eine andere Jurisdiktion halt wieder vorne. Aber zurzeit sind wir da zumindest halt noch sehr zuversichtlich bei den Schritten, die wir sehen, die wir auch selber halt machen, und dass wir dann halt bei diesem ja, neuen Layer des Internets sozusagen halt auch weiterhin sehr gute Chancen haben, als Deutschland und Europa da vorne mitzuspielen.
Gehen wir aber vom Globalen und den Technologischen nochmal zurück hier nach Frankfurt. Ihr DAO, also das Digital Assets Office, vereint Fachwissen aus verschiedenen Bereichen. Wie fördern Sie hier intern bei Metzler den interdisziplinären Austausch und die Zusammenarbeit innerhalb der ganzen Teams? Also das wird ja sehr unterschiedlich auch vom Kenntnisstand sein, was Technologisches angeht.
Ja, eine sehr gute Frage. Das war natürlich halt auch bei uns ein sehr großer Punkt erstmal auf unserer Digital Assets Roadmap. Also wie bekommen wir sozusagen dieses Momentum, was sich aufgebaut hat über einen kleinen Kreis bis hin zum Vorstand, dass er es als Strukturthema anerkannt hat, dann halt auch wirklich weiter in die Tiefe und auch so, dass sind halt alle am gleichen Strang halt ziehen. Wir haben insbesondere am Anfang einen sehr großen Wert auf Education gelegt. Also wenn Sie unsere drei großen Kernfelder halt angucken, das ist auf der einen Seite Education, einmal für intern, aber auch für extern dementsprechend, diesen Knowledge Transfer an unsere Kunden halt auch weiterzugeben. Jetzt nicht in Form von Investment Advice, aber in Form von, was bietet diese neue Welt. Das ist halt ein sehr großer Punkt, den wir halt auch immer noch im Fokus haben. Aber gerade im ersten Jahr haben wir da einen sehr großen Wert drauf gelegt. Also wir haben halt viele Schulungsreihen intern gemacht. Wir haben aber auch viele, in Anführungszeichen, kleine Gimmicks sozusagen halt gemacht. Also ein Gimmick war, dass wir zu unserem, das war ein Zufall, dass unser Sommerfest damals zum gleichen Tag war, wo das Digital Assets Office ins Leben gerufen worden ist. Und wir hatten dann die Idee, oder insbesondere Herr Matera hatte die Idee, der bei uns im Vorstand sitzt und für das Digital Assets Office und den Capital Markets Bereich zuständig ist, dass wir das Ganze vielleicht auch unterstreichen könnten mit einer NFT-Aktion für die Mitarbeiter. Also haben wir sozusagen einen Metzler NFT gemintet, der dann auch wiederum einzelne Utilities hatte. Also bestimmte Farbkombinationen eines Gemäldes, was wir ja auch auf unserer ersten Etage halt haben, hatten dann zum Beispiel die Möglichkeit, bei uns in der Eintracht-Loge ein Spiel sich halt anzugucken. Und so kriegt man natürlich halt auch nochmal sozusagen das Ganze praktisch anfassbar. Die Resonanz war halt auch sehr groß, weil um diesen NFT zu erhalten, musste sich dann erstmal jeder eine Wallet auf der Solana-Blockchain halt eröffnen. Und das hat aber wirklich auch, ich glaube, 70% haben dann daran teilgenommen und von jung bis alt.
Und hat der NFT heute noch irgendeine Funktion?
Ja, ist noch da. Ja, das ist natürlich die Frage, wie ist dann der Wert, aber das ist dann so, sozusagen,
wie man den auf
jetzt den Sekundärmarkt ist es dann dementsprechend, muss er natürlich getradet werden, da legen wir jetzt halt nicht den Wert drauf, aber rein theoretisch haben wir da schon intern halt die Möglichkeit gelegt, dass jeder zumindest eine Wallet hat, eine Infrastruktur, und wir natürlich auch ganz andere Incentivierungsmöglichkeiten in Form von Gimmicks uns da weiter nicht ausdenken können. Also das ist halt eine Sache, wie wir es versuchen zu machen, über Schulungsreihen, Gimmicks für die Mitarbeiter, wie man halt diese neuen Technologien halt einsetzen kann. Das Schöne ist ja auch da, es ist wiederum Open Source, also es entstehen keine Kosten für solche Marketingmaßnahmen, die halt zu machen. Man muss halt wissen, wie es geht, und das wissen wir und tun es dann auch und setzen es halt auch ein und haben auch noch weitere Vorstellungen, die wir dann halt umsetzen wollen. Der andere Fokus ist dann natürlich halt einmal die Technologie, was der zweite Fokus dann war, und nachdem die Education dann halt durch war, kann man dann natürlich halt auch über die Technologie in Form von Proof of Concepts, wie kann man das Ganze halt nochmal eine Stufe tiefer legen, das Ganze in die Praxis halt bringen. Das haben wir dann halt auch gemacht. Ein Beispiel war jetzt halt hier die Tokenisierung des Fondsanteilsscheins. Und zu guter Letzt, das ist halt die Asset-Klasse, aber das ist, wie gesagt, halt für uns noch ein Thema, was noch weiter weg ist. Deswegen fokussieren wir uns halt erstmal nur auf den Education-Teil und den Technologie- bzw. Krypto-Wertpapier-Teil.
Wie halten Sie persönlich sich in einem so schnelllebigen und vor allen Dingen sich ständig weiterentwickelnden Feld auf dem Laufenden? Also Sie haben ja vorhin schon mehrere Blockchains angesprochen, die es gab, etc. Wie verfolgen Sie das irgendwo bestimmt? Haben Sie da eine Fortbildung oder?
Also am besten ist halt die Praxis selber. Also ich finde halt auch, es gibt sehr viele Podcast-Serien, sehr viel gutes Material, was man wirklich frei zugänglich halt bekommen kann.
Was ist Ihr Tipp, wenn man sich da aufschlauen möchte?
Auf der Podcast-Ebene.
Zum Beispiel?
Da gibt es mehrere, die ganze Blockworks-Reihe. Das ist halt, ich nenne es mal ein Konglomerat von unterschiedlichen Podcasts, insbesondere englischsprachig. Aber da hat man halt auch sehr viele Projekte, wo man einen sehr großen Rundumschlag halt bekommt. Aber wie gesagt, das Schöne an dieser Technologie ist halt, dass es halt sehr viele Spezialfelder aus der alten Welt sozusagen halt vereint. Also Technologie, Kryptographie, Spieltheorie, Geldpolitik, all das geht da sozusagen halt ineinander. Und deswegen muss man sich auch ganz klar sein, es ist halt unmöglich, da irgendwie der Experte zu sein. Also A, weil es halt so viele Themengebiete ineinander vereint und gleichzeitig, wie Sie es angesprochen haben, weil es sich halt von jeder Komponente halt exponentiell weiterentwickelt, sei es halt von der Regulatorik, sei es halt von der Technologie. Bei mir ist es halt, wenn man einmal in dieses besagte Krypto-Rabbit-Hole halt reingefallen ist, findet man das halt wirklich so intellektuell anspruchsvoll, dass man sich einfach halt über Podcast oder über Sachen, die man halt hört, dann dementsprechend dann da weiter informiert und natürlich dann aber auch dann erkennt, wenn man dann wirklich halt in seinem Berufsleben damit halt zu tun hat. Also das, was auf der Technologieseite vielleicht schon alles möglich ist, ist aber halt noch nicht komplett möglich, beziehungsweise teilweise noch nicht mal irgendwie angedacht, das in den institutionellen halt Rahmen halt zu machen, weil dafür, wie gesagt, halt noch diese einzelnen Puzzleteile zusammengesetzt werden müssen. Aber da sind wir, wie gesagt, halt guter Dinge, dass das halt auch hier in Deutschland und Europa gerade sehr gut passiert. Ja, das sind so sagen, wie man es halt von beiden Seiten betrachten kann, weil es bringt auch nichts nur in der neuen Welt, sich sozusagen halt weiterzubilden. Man muss halt auch wissen, wie die alte Welt tickt, damit man diese beiden Welten halt am Ende verbinden kann, weil die meisten Menschen, und so werden sie halt auch erst in diese neue Welt halt reinkommen, kommen halt aus der alten Welt und für die muss es halt so einfach wie möglich halt sein, in diese neue Welt halt reinzugehen. Deswegen, wie es auch schon gerade angesprochen worden ist, also Permission Chains oder Trusted Partner wird es halt auch in dieser Welt weitergeben. Davon bin ich fest von überzeugt. Genauso wie das halt auch bei dem Internet der Fall war. Da hat man ja auch gesagt, das wird halt sehr viele Sachen halt ablösen. Am Ende wurden zwar Sachen abgelöst oder wo vorher noch 10 Player waren, gab es am Ende nur noch 5 Player, aber es gab halt trotzdem noch weiter vertrauenswürdige Partner. Und das wird bei diesen technologischen Paradigmenwechsel halt auch ähnlich verlaufen oder sowas Erachtens.
Dann kommen wir zur Abschlussfrage, wo mich Ihr Blickwinkel mal sehr interessiert. Wenn Sie morgen eine Sache in der Finanzbranche ändern könnten, was wäre das?
Ich glaube einfach, vielleicht wirklich die Blockchain als eine weitere dezentrale, neutrale Instanz halt mit einfließen lassen, um einfach ein gewisses zusätzliches Checks-and-Balance-System halt mit einzuführen. Weil vielleicht hat man halt schon gemerkt, dass über viele Jahre Quantitative Easing-Programme und Sachen, die manchmal nur als temporär angedacht worden sind, dann doch nicht mehr temporär waren und dann natürlich halt auch ganz andere Probleme dann über die Jahre dementsprechend halt entstanden worden sind. Und durch so eine globale, dezentrale Checks-and-Balance-Funktion ist das halt natürlich halt nochmal ein ganz anderer Mechanismus, der halt damit eingezogen werden könnte, um manche Sachen vielleicht nicht mehr ganz so aus dem Ruder laufen zu lassen.
Herr König, vielen Dank für die Eindrücke, für diese Brücke von der alten in die neue Welt. Vielleicht reden ja bald nur noch unsere Avatare auf einer Blockchain miteinander, wer weiß. Vielen Dank fürs Zuhören und gern bis zum nächsten Mal.
Danke Ihnen.